Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Couchgeflüster. Wir sind
Sina
und Leonie und wir haben big, big, big News.
Wir dürfen es endlich verkünden.
Ja, und zwar haben wir beide ein Buch geschrieben und das ist jetzt ein Jahr lang war es Stillschweigen in unseren Kämmerchen. It was happening there.
Das ist eigentlich unglaublich, wenn man das sagt, dass wir ein Buch geschrieben haben.
Ja.
Ich konnte es immer noch nicht glauben. Torinnen. Wahnsinn.
Ja, und ihr könnt es euch jetzt schon vorbestellen. Und zwar findet ihr den Link in unseren Shownotes unten. Und wir würden uns urfreuen, wenn ihr uns supportet. Ich muss ganz ehrlich sagen, also ich weiß nicht, wie es dir gegangen ist, aber ich hatte mehrere Heulanfälle, auch wenn es mein Lebenstraum war.
Ja.
Ich habe ihn ja manifestiert. Es ist so arg.
Steht auf der Bucketlist schon seit Ewigkeiten,
ja,
oder bei dir?
Stand ewig auf der Bucketlist, aber nicht wirklich, weil ich mich nie getraut habe, es runterzuschreiben. Und dann habe ich es, 2020 habe ich mir geschworen, okay, ich werde ein Buch schreiben. Das war am Anfang des Jahres, habe ich das aufgeschrieben. Ich werde ein Buch schreiben. Und dann habe ich das immer mehr manifestiert. Ja. Du weißt ja, meine Yoga-Abenden, da mache ich das ja immer mit den Neumond-Wünschen. Und dann habe ich es immer konkreter werden lassen. Und dann haben uns ja mehrere Verlage sogar angeschrieben.
Ja, wir waren heiß begehrt.
Wir waren heiß begehrt und wir haben uns dann für einen wunderbaren entschieden.
Für den Krämer Scheriau Verlag.
Ja.
Ein großes Dankeschön an dieser Stelle. Ich muss sagen, ich habe selten so mit so professionellen Menschen zu tun gehabt.
Voll.
Es war wirklich eine tolle Erfahrung durch und durch.
Und da ist es, da ist das Baby.
Das ist
heißt,
das Baby.
Couchgeflüster, so wie wir, das ehrliche Buch übers Erwachsenwerden.
Ein Ratgeber, den ich selber gern mit Anfang 20 gehabt hätte, um ehrlich zu sein.
Du ganz ehrlich, ich glaube, ich lese mir den eigenen Ratgeber nochmal durch, weil es gibt ein Kapitel und da geht es heute auch darum.
Und zwar das Thema Liebeskummer. Die Leonie hat jetzt in letzter Zeit leider Gottes wieder Erfahrung damit sammeln müssen. Trink gleich mal beim Rotwein.
Ich sehe
schon, die Augen werden feucht und trink gleich mal einen Schluck Rotwein. Also ich glaube, davor ist man nie gefeit, egal wie alt man ist.
Ja, und wir haben auch ein Kapitel im Buch darüber. Wir haben eigentlich sehr viele, sehr schöne Kapitel.
Finde
ich. Aber dieses Kapitel werde ich mir, glaube ich, nochmal raussuchen. Ich glaube sogar, ich habe es geschrieben. Das ist eigentlich scheiße, wenn man es selber schreibt. Und dann, ich habe es geschrieben zu einem ganz anderen
Zum Zeitpunkt, wo du es nicht empfunden hast gerade.
Ja, aber es war voll spannend für mich, jetzt das so Revue passieren zu lassen, auch das letzte Jahr. Einfach weil ja 2020 war jetzt auch nicht so einfach. Am Anfang des Jahres hatte ich auch eine Trennung. Eine recht schwierige und sehr toxische Beziehung, aus der ich herausgekommen bin. Und dann habe ich damals mir diese Tipps halt auch zu, ich habe echt viel darüber nachgelesen und halt echt viele Tipps mir geholt. Und dann hatte ich einen Yoga-Abend mit Liebeskummer, also wo ich halt das durchgegangen bin. Und daraus habe ich sehr viel auch geschöpft für unser Buch, weil sehr viele Sachen sind, die halt einfach helfen. Und ich einfach gemerkt habe, es sind ja auch die Phasen vom Liebeskummer so unterschiedlich. Am Anfang, also ich merke das jetzt bei mir, die erste Phase ist gerade am Vorbeigehen, dieses, du bist nur zu Hause, du weinst nur, dir geht's nur beschissen, du leidest wie ein Schwein. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich hab mich gefühlt, als ob mir mein Herz so ausgerissen worden ist. Wir können vielleicht auch noch dann später drauf eingehen, warum alles passiert ist, wie es ist. Aber und dann gehst du in die nächste Phase, wo du schon wieder was machen möchtest, aber immer wieder so. Und du empfindest auf einmal alle Gefühle, so Wut, Trauer, Freude, aber auch so eine manische Phase, wo du das Gefühl hast, du musst jetzt urviel machen.
Es ist total schwierig. Ich finde, es ist emotional irrsinnig anstrengend, nämlich, weil du echt so geballte Emotions fühlst und irgendwie die auch gar nicht so richtig einordnen kannst, finde ich.
Ja.
Es ist so alles auf einmal.
Ja, und dann gibt es halt natürlich dann Leute, die da mit so tollen Tipps kommen wie, alles wird gut, dann war er halt nicht
andere
der Richtige.
Mütter haben auch schöne Söhne.
Wenn das einer noch sagt, ich hau dem in die Fresse, ernsthaft. Ich bin wirklich wütend. Wenn
meistens kennen wir so Tipps von eure Omas und solche Sachen, denen kannst du nicht in die Fresse hauen.
Na, ich habe einen Tipp, habe ich gehört mal, also das hat eigentlich, habe ich das nicht offiziell bekommen, sondern es hat eine, wurde mir heute ja zugeschickt. Ich habe ja auch eine kleine Umfrage zu den schlimmsten.
Ihr seid nicht gute Sachen dabei, Leonie.
Schlimmsten Tipps. Und da hat eine den Tipp bekommen, naja, aber du wirst in einem Jahr darüber lachen. Oder schau, denk drüber nach, wie du dich in einem Jahr darüber fühlen
willst. Also ich habe mich danach, also nach meiner Trennung, ein Jahr danach eigentlich genauso beschissen gefühlt wie vorher. Es war echt immer noch nah. Also diese Tipps allgemein bringen nichts.
Das Ding ist, wir haben ja auch Tipps in dem Buch.
Ja, aber...
Aber wir haben eher Self-Care-Tipps im Sinne
Und ich finde, es sind ehrliche Tipps
soll.
Und eben nicht so dieses, schau die weiter um, geh sofort wieder auf Dates.
Ich glaube, ich habe irgendwie geschrieben, man sollte einfach so viel saufen. Nein, ich muss es rausschrecken. Nein, das sollte man nicht machen. Also es war aber der erste Liebeskummer, also der Liebeskummer, den ich ohne Alkohol verbracht habe. Und das habe ich auch in diesen letzten Monaten gemacht, dass ich eigentlich heute ist einer der wenigen, zu deinem Geburtstag haben wir was getrunken.
Da war es sehr lustig.
Da war es sehr lustig. Sina ist ja 30, oh mein Gott.
Krass.
Ja, es ist viel passiert.
Es ist echt viel passiert. Die letzten Wochen
ist viel passiert.
Ja, ich finde auch, dass es emotional recht anstrengend war. Also ja. auch das 30 werden, was ich mir gar nicht gedacht hätte.
Also Liebeskummer für die 29.
Ja, es ist ja wirklich so, oh no, she's gone. The lovely 20s face is gone.
Das Face ist das gleiche, aber ja, ich verstehe das Feeling. Ich kann das Feeling.
Es ist traurig, aber es ist, ja, Abschied nehmen kehrt irgendwo im Leben dazu. Wir sind momentan im November und in einer düsteren Jahreszeit.
Wir haben Scorpion Season.
Ja,
und das heißt immer Transformation. Also wenn ich jetzt hier mal vom Sternzeichen-Aspekt erzählen darf und rausblenden darf. Der Skorpion bringt uns immer zu unseren Schattenseiten. Der zeigt uns genau auf, was uns wehtut. Deswegen auch die Zeit zeigt uns immer auf, wo wir halt Issues haben. Die meisten Leute haben Issues, alleine zu sein. Die meisten Leute wünschen sich eine Partnerschaft, die funktioniert, die sie bereichert und glücklich macht. Es sind oft diese ganz simplen Dinge, dieses, ich will einer Gemeinschaft zugehören und das tut mir weh, wenn ich es nicht bin oder so. Und du wirst genau auf deine Schattenseiten hingewiesen. Auch zum Beispiel jetzt die kommende Zeit wird Weihnachtszeit. Das heißt, es sind Familienthemen, die aufkommen. Ja,
es wird nicht leichter in den nächsten Wochen.
Und der Skorpion ladet ein, das zu transformieren und zu sagen, okay, ich schaue mir das jetzt in der Zeit vor allem mal an, im November. Ich mache wirklich Me-Time und schaue mir meine Schattenseiten an, mein inneres Kind, was verlangt noch Heilung, was fordert noch so, hey, darum kümmere ich mich. Und deswegen dachten wir auch, dass diese Folge endlich loslassen heißen soll, und weil irgendwie muss man das ja am Ende des Tages und es ist so beschissen hart. Ich weiß noch nicht, wie ich das schaffen soll.
Ich wollte eben gerade sagen, wir haben natürlich auch geschaut, dass man diese Folge auch vielleicht zum Zeitpunkt machen, wo die Leonie auch schon drüber reden kann, weil das ist jetzt natürlich schon länger als heute her. Und
es ist 2 Monate her.
Eben mehr deswegen. Als also wir haben auch versucht, das irgendwie so ein bisschen sanft anzugehen, dass die Leonie da nicht irgendwie sich ausgebeutet fühlt oder das Gefühl hat, sie muss über was reden, worüber sie noch nicht reden möchte.
Obwohl ausgebeutet ist ein falscher Zugang. Ich glaube, dass man muss auch mal vorab sagen, dass die Trennung ja auch deswegen stattfand, weil ich es öffentlich gemacht habe. Und man mich so gefunden hat.
Das ist in deinem Berufsfeld halt immer so ein Thema, gell?
Und dadurch wurde mir halt noch mitgeteilt, dass sich ein Date ausgemacht wurde und solche Sachen. Und dann war ich auf einmal ziemlich schockt.
Also ich glaube, das ist die Horrornachricht, die man überhaupt bekommen kann, die du bekommen hast. Also
ja, ich habe auch echt, das Ding ist, was mir am Ende des Tages, ich habe mir am Anfang gedacht, es war schwierig, das von jemandem Fremden gesagt zu bekommen. Ich hätte es mir eher gewünscht, dass es jemand ist, der mir nahe steht, der mir das mitteilt. Am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben. Am Anfang habe ich ja darum gekämpft und alles dafür getan. 1,5 Monate. Dann habe ich herausgefunden, dass ich schon ersetzt worden bin mit jemand Neuem. Das war dann der Tiefpunkt. Und seitdem fällt es mir aber auch leicht, darüber zu reden, weil ich eine gewisse Distanz bekommen habe. Weil für mich war die Beziehung bis zu dem Punkt perfekt. Alles. Und danach war es nicht. Auf einmal, und da war mein Traumschloss, wurde zerstört von jemandem, den ich nicht kenne, die mit dieser Nachricht um die Ecke kam.
Und nicht einmal persönlich, sondern halt auch über Instagram.
Ja, weil ich halt das Telefonat verneint habe, weil ich mir gedacht habe, was will die jetzt von mir? Und dann habe ich die ganzen Chats gesehen und die Anrufe und dass das halt geschrieben worden ist. Und es war halt einfach 1:1, so wie mit mir geschrieben worden ist. Und ich habe mich damals schon ersetzt gefühlt, aber dann war ja noch das im Raum, dass wir halt irgendwie schauen, dass wir zusammenkommen oder so. Und ich kam mir so verarscht vor am Ende des Tages, wie es dann trotzdem ein Nein war. Nämlich, dass er mit mir Schluss macht und nicht ich mit ihm in Wahrheit. Und das hat mich so am Ende des Tages, jetzt war ich doch sentimental, verletzt. Aber das, was mir den Rest gegeben hat, wie ich gesehen habe, dass ich ersetzt worden bin. Nämlich mit jemand noch Neuen, wo ich mir dann gedacht habe, so krass, für mich war das so die schöne Beziehung und so perfekt. Aber anscheinend nicht für ihn.
Hast du irgendwie mal in der Zeit vorher so ein bisschen Verdacht geschöpft, dass er vielleicht irgendwie so auf Dating-Plattformen oder so unterwegs ist oder dass irgendwie das was nicht passt oder so?
Gar nicht. Und angeblich war es halt auch echt erst in dem Moment, wo wir hatten einen Streit. Und dann angeblich erst danach, weil er das Gefühl hatte, dass er sich nicht fühlt und so. Und ich will ihm da jetzt auch nicht absprechen, dass das nicht stimmt oder was weiß ich. Aber ich denke mir halt, wer so einen Schritt geht, schon gleich auf eine Dating-Plattform geht, obwohl das noch nicht mal ausgesprochen ist, und zwar instant, der will halt auch nicht mehr in der Beziehung sein. Das heißt, der hat sich das schon vorher überlegt. Und das ist auch sein gutes Recht, aber es wäre halt nett gewesen, mir das vorher zu sagen.
Ja, voll.
Und ich mich nicht 1,5 Monate
so hinzuhalten ein bisschen, oder?
Ja, ich habe nämlich nach dem Gespräch, wer weiß, nochmal nach Wien gekommen, nach dem Gespräch auch eine Nachricht bekommen, dass ich die wunderbarste, tollste und einzigartigste Frau war, die er je getroffen hat in seinem Leben. Und ich denke mir dann, solche Nachrichten sind halt nicht das Gescheiteste, was man bekommen kann.
No.
Weil vor allem, wenn du jemand bist, der nicht abschließen kann und nicht abschließen will,
das ist klar.
Dann hängst du halt an jeden einzelnen kleinen Nachrichtenfetzen, den dir jemand hinwirft. Und in Wahrheit warst du die Qual. Und meine Mama hat was Urschönes gesagt. Sie hat gesagt, sie hat ihn einmal angesehen und hat sich gedacht, entweder wird der Mann meines Lebens oder wird er mein schlimmstes Erlebnis ever. Und das war's.
Deine Mama ist so arg.
Ja, aber die hat das gesehen. Die hat das
deine Mama sieht, also ich hab ihn ja nicht kennengelernt, aber ich finde es immer so cool, weil deine Mama hat wirklich diese Dinge immer sehr knallhart auf den Punkt gebracht.
Ja.
Und das muss ich echt sagen, dafür muss man Mamas lieben.
Ja.
Weil es ist, sie sehen diese Dinge einfach aus einer Vogelperspektive, aber gleichzeitig hat er irgendwie so semi-involviert.
Ja,
es ist mehr zu der.
Sie war so begeistert und sie war echt so, sie hat gesagt, sie hatte die Angst, dass er meine größte Enttäuschung wird. Weil sie hätte es mir gewünscht. Jetzt fange ich wirklich schon an zu holen. Vielleicht doch nicht ready für die Folge, aber ja, es geht halt darum, endlich loszulassen. Und das Ding ist halt, ich hänge halt ur an ihm. Noch an diesem Bild, was wir hatten. Und ich habe halt einfach gemerkt, so, es tut weh, egal wie ich damit umgehe. Das Einzige, was mir irgendwie geholfen hat, jetzt die letzten Tage, war einfach Wochen heulen und mich in Arbeit zu vergraben. Mir hilft nicht. Aber am Ende des Tages, es bringt halt auch, diese Tipps sind halt immer nett gemeint. Man nimmt sie den Leuten auch nicht übel, weil sie nicht in der Situation stecken oft. Aber man denkt sich halt so, hey, ganz ehrlich, also wir wissen alle, dass es irgendwann mal aufhört. Das weiß auch ich. Nur
in der Sekunde fühlte sie wie ewig an.
Du, ich habe ja damals, wie das die Trennung war, wo das halt jetzt so eher schon für mich auch klarer war, okay, das ist zu Ende, das war sozusagen nach einem Monat circa, habe ich mir das neue iPhone bestellt. Und ich habe gesagt, okay, wenn das ankommt, dann werde ich darüber reden können. Und das waren genau diese 2 Monate, die es insgesamt sind von dem ersten Streitpunkt bis zum Ende. Und das war für mich so das Timeline. Und es war auch so mein Geschenk an mich selbst, so, gönnst du das jetzt? Aber ich habe mir dann auch gedacht, so, okay, es ist so krass, weil du halt du weißt, okay, du musst halt bis zu dem Punkt mindestens aushalten, dann heulst du nicht mehr jeden Tag. Dann heulst du jeden zweiten, dritten Tag.
Es wird weniger, aber es ist immer nur schlimm.
Dann kommen so Sachen wie, du kannst schon Spaß haben.
Und dann fühlt man sich aber schlecht, wenn man Spaß hat. Und dann denkt man 1 Sekunde dran und dann hat man keinen Spaß mehr.
Ja.
Es ist also ein bisschen Self-Sabotage, findest du da irgendwie? Ja. Aber wenn man es vielleicht für einen Moment vergisst, dass man voll Herzschmerz hat.
Ja.
Und irgendwie ist das Gehirn dann so, hey, da war was. Fühl wieder hin auf diesen Schmerz. Oh Gott,
habe ich das erzählt? Ich habe von gestern auf heute geträumt von den beiden.
Na.
Und das ist so schwierig. Und das Ding ist, ich habe das ja auch rausgefunden. Oder halt eine Sache habe ich rausgefunden, weil ich einfach intuitiv, ich habe so einen Schmerz in meinem Körper gespürt. Und das kann mir keiner erklären. Ich habe wirklich, ich habe keine Ahnung, was das war. Und ich habe einfach gewusst, dass da irgendwas war. Und dann bin ich auf die Instagram-Stories von einem Mädel gegangen und habe das gesehen mit so Herzchen. Und habe mir gedacht, so, passt, super, fuck you.
Wie schnell kannst du dann wieder gehen, gell?
Ja, das Ding ist, ich glaube halt, für mich war es halt so schön und so gut, weil es die erste gesunde Beziehung war. Bis mein erster Freund war auch gesund, aber der ist ja leider verstorben. Das war halt, wo ich sage, okay, das war auch eine gesunde Beziehung, aber danach hatte ich keine gesunden Beziehungen mehr. Also und halt auch die erste Beziehung, da war ich noch so jung, da ist man anders. Mit 30 bist du halt einfach anders wie mit 19. Und es war halt die erste Beziehung seit sehr vielen Jahren, wo ich das Gefühl habe, dass sie gesund ist. Aber für ihn war es normal. Für ihn war es halt.
Aber das weißt du ja nicht, oder?
Ich glaube, für ihn war es nicht so. Er hat mir jetzt gesagt, eine Beziehung probiert man. Ich in meinem Fall probiere keine Beziehung.
Okay, aber das ist auch schon wieder, das ist so wie ein Wein, dann probiere ich, ob er mir schmeckt oder nicht.
Ja, das Ding ist halt, jeder weiß, dass ich Borderline habe. Er wusste das, er hat sich mit meiner Mutter darüber unterhalten. Er wusste, er hat sogar mit meiner Mutter darüber geredet, wie er mit mir umgehen kann, wenn es mir nicht gut geht oder so, weil es halt doch eine Krankheit ist und nicht immer unter Kontrolle. Ja, durch dieses 1,5 Monate nicht wissen, was Sache ist, hat es so weit getriggert, dass es mir richtig beschissen geht. Und das zum Beispiel verzeih ich ihm nicht. Weil egal wie scheiße man eine Beziehung findet, man kann das fair lösen, indem man klar ist, ehrlich ist und einfach nicht nur, ich mache das jetzt für dich, dass ich alles tue und dieses hinher.
Da kennt sich keiner aus, das ist furchtbar.
Vor allem, weil für mich fühlt sich ja alles so viel extremer an. Das ist halt nicht, also es ist halt absolut.
Ich finde das auch so faszinierend. Es gibt so viele Menschen, die irgendwie einen Liebeskummer haben und die vielleicht da wirklich aus langen Beziehungen rauskommen und die so gefasst sind. Und für mich war das auch immer das so unverständlich, weil ich halt auch bei meiner ersten Trennung gelitten habe wie ein Hund, wirklich.
Ja, du hast ja echt lange dran gehalten.
Es ist wirklich, es war einfach so erster Boyfriend und ich bin halt auch, ich stimme irrsinnig schwer auf andere Menschen ein und das war einfach furchtbar. Also wie gesagt, ich kann das extrem gut nachvollziehen. Ich bin auch die Letzte, die sagt, ja, in der Situation würde ich nicht sagen, let the man go, weil ich weiß, wie schwer es ist, irgendwie das nach kurzer Zeit, nach einigen Monaten irgendwie schon, ja, dass man da irgendwie auch so einen Stress kriegt, hey, jetzt sollte die aber bald mal drüber hinweg sein oder so, weil manche Leute sagen das, manche Leute gehen einfach komplett anders mit dem um und ich war auch nie die Person, die sie nach einer Beziehung sofort in die nächste hauen kann. Das ist für mich nie möglich gewesen. Mhm. Und ich glaube, also immer meine Vermutung ist auch so ein bisschen, dass man, also wenn auch wer sagt, so, ja, das probiert man halt mal und so, wahrscheinlich ist das vielleicht eh sogar eine halbwegs gesunde Herangehensweise einer Beziehung, aber ein Mensch, der halt wahnsinnig emotional vielleicht ein bisschen vulnerabel ist und der sich schwer tut, sich auf Lebensumstände, auf andere Menschen einzustellen, der sich dann mal eingestellt hat, dem dann zu sagen, so ja, pff, ja, vergiss es, in ein paar Monaten ist eh wieder alles normal und so. Das ist halt irrsinnig, irrsinnig schwierig und echt kontraproduktiv für die Person in der Situation. Und gerade eben dann vielleicht mit einem Ex-Partner oder Partnerin, die vielleicht sehr leicht weitermachen kann, konfrontiert zu sein und dann zu sehen, okay, also mir ist es damals eben auch so gegangen, ich habe dann auch irgendwie mitgekriegt über Ecken, dass halt mein Ex-Freund sofort irgendwie losgegangen ist und sie halt irgendwie Gespusis gesucht hat und ich war so, was? Also das war so auch die erste Erfahrung das mit Weltbild. Dem Thema. Ja, ich meine, wie geht
ist das? So du hast diesen Menschen so im Kopf, dass der Mensch nicht so ist. Das Ding ist, ich habe von ihm gedacht, dass er ein extremst hohes Wertevorstellungen hat. Sogar ärgere als ich. So arg wie du circa.
Schau, du bist auch schon so ein bisschen so moralisch auf einem hohen, nicht Ross, aber so
ein Rösslein. Ein Pony. Ich reite am Pony herum. Ihr seid auf den Rössern gewesen und ich war ein Pony.
Ja, man färbt ab anscheinend.
Nein, aber das Ding ist, ich habe echt gedacht, so, er hat so eine ganz andere Wertevorstellung, also andere, aber halt eine viel stärkere gehabt als ich. Ich bin zum Beispiel wahrscheinlich in solchen Sachen halt viel offener, weil ich bin halt auch, muss ich ehrlich sagen, wenn mich jemand betrügt, bin ich wahrscheinlich eher bereit, das zu verzeihen, wenn man darüber redet und das aufklärt, warum es Sachen ist. Und für mich hatte er diese ganz klare Wertevorstellung und die einfach in der Sekunde zerbrochen, wo das alles passiert ist. Und das ist halt das, was mich halt so schockt, jetzt auch im Nachhinein, einfach auf welchen Typ Frau auf einmal er abfährt, wo ich mir denke so, wow.
Ja, und ich finde also der Punkt, dass das dann auch gleich über Social Media so halbwegs öffentlich gemacht wird. Also ich würde zum Beispiel, wenn ich mich jetzt trennen würde, ich wäre jetzt nicht die Person, glaube ich, und ich weiß, dass das halt wahrscheinlich, ist es leicht gesagt und keine Ahnung, wie es in der Situation wäre, aber ich wäre nicht die Person, allein aus Respekt vor der anderen Person, die ich vielleicht verlassen habe, dass ich da sofort mir auf irgendwelche Stories taggen lasse oder irgendwie Postings mache mit der neuen Person so kurz danach. Ich wäre nicht die Person, die sowas macht.
Also das wäre ich auch nicht. Und was ich halt so schlimm finde, ist, dass ich mir im Nachhinein so bedeutungslos vorkomme.
Das gibt dir halt dann genau das Gefühl. Deswegen, ich finde halt so ein bisschen, es ist halt für die Beziehung fast ein bisschen pietätlos, wenn man sofort losgeht und sagt, so, ja, passt, okay, dann bin ich halt da und da auf Instagram, keine Ahnung, und zeig mir mit irgendwem. Und auf der einen Seite, finde ich, wirkt es immer so, als ob man der Person, der mir eh schon wehgetan hat, uns auswischen möchte, irgendwie so, haha, schau her, irgendwie. Und dann frage ich mich, ich weiß jetzt nicht, ob das in der Situation so war wie bei dir, aber da frage ich mich halt, dann ist das jetzt irgendwie so ein ganz geringes Selbstwertgefühl, das man damit aufwerten muss, dass man einer Person, der man eh schon Leid zugefügt hat, nur mehr Leid zufügen muss, damit man sich nur geiler fühlt oder so, keine Ahnung. Oder ist es einfach ein bisschen so Dummheit, dass man ich check's nicht, wann ich markiert werde oder wann ich irgendwie Stories mache, haha.
Man muss ja dazu sagen, er hat das ja nicht gerepostet, was markiert worden ist. Das ist ja das, was ich gefunden habe, weil ich einfach
ein guter Stalker bin.
Nein, weil ich meine Intuition gefolgt bin.
Das ist richtig krass, ich war diese Intuition damals so hart gemerkt, ich habe es genau gewusst.
Ja,
und du hast mal geschrieben, ich weiß es.
Man weiß es einfach. Du spürst diesen Schmerz. Und das Ding ist, ihr wisst ja alle, ich gehe ja zu Heilmasseurinnen und whatever. Dann mache so Joni-Egg-Rituale. Und ich habe das einfach in meinem Körper gespürt, dass der Sex mit jemand anderem hatte. Mhm. Und das hat so weh getan. Und
weißt du, was ich so faszinierend finde? Du kennst Dieter von Thies. Ja. Du weißt die Geschichte, dass sie mit Marilyn Manson verheiratet war. Ich habe mir vor einiger Zeit dieses Buch gekauft von ihr, also das eh schon längere Zeit am Markt ist. Und das hat sie irgendwie auch geschrieben, nachdem sie geschieden war von dem. Und das darf da ziemlich krasses Breakup gewesen sein. Mhm. Und sie hat, die Frau hat die für, also irgendwie die wirkt so, als ob sie einfach alles im Griff hat. Egal wie schlimm der Heartbreak ist oder wie schlimm, dass es ihr geht, die schaut einfach top aus und macht einfach ihre Show und alles ist geil bei der. Und sogar sie hat in diesem Buch geschrieben, I needed to get that man out of my system. Und da habe ich mir gedacht, wow, I can relate zu diesem Satz, dass du irgendwann aus deinem System rauskriegen musst, physisch wie psychisch. Und ich weiß nicht, geht es dann da nur Frauen so oder ist es irgendwie bei Männern genau das Gleiche? Irgendwie habe ich das Gefühl, es ist eher bei Frauen so, oder?
Weil halt in dir Energie gelagert wird und meistens nicht umgekehrt. Aber es ist ganz spannend, sie fühlen das ja auch. Also es ist ja nicht so, aber sie sind meistens nicht so intuitiv mit ihren Gefühlen und körperlichen...
Penis schon gar nicht.
Ja, anscheinend denkt auch meistens nur ihr Penis, wenn ich mir das so anschaue, aber ist egal. Ich bin ja nicht hier als bissig gelten.
No judgment.
Nein, aber es war halt so, für mich, ich habe im ganzen Körper das gespürt und es hat mir so weh getan, es hat mir halt mein Herz verbrochen.
Sicher, ich meine, du hast die Person eine lange Zeit lang jeden Tag gehört, gefühlt, gesprochen, gelesen. Und auf einmal ist diese Person irgendwie weg und...
Aber das ist es ja, das ist das Härteste. Aber ich habe das jetzt überlegt, also ich habe ja für mich ein bisschen reflektiert, was sind so die Dinge, die jetzt nach der ersten Trauerphase, ich glaube, in der ersten Phase sollte man einfach nur heulen und zu Hause sein. Ich hatte das Problem, dass ich nach wie vor The Show Must Go On gespielt habe. Ich bin instant danach, also es ist rausgekommen, ich bin auf ein Shooting gefahren. Ich habe...
Da warst richtig
warm, geshootet, am nächsten Tag bin ich nach Mailand gefahren. War mit einer Pressesache in Mailand für 2 Tage, wo ich irgendwann mal dann hinter einer Glaswand geheult habe, bis dann halt die Verantwortliche auch rausgekommen ist. Und halt dann habe ich ihr das auch alles erklärt und so. Das war voll süß, die haben sich um mich dann gekümmert und halt ein Teil der Gruppe hat es dann auch gewusst. Aber es war halt so, okay, immer lächeln, immer versuchen, der Show Must Go On zu zeigen und zeitgleich aber zerbricht in dir alles, was du geglaubt hast. Und ich hätte mir gewünscht, in der Zeit nicht den Job zu haben, den ich habe, sondern einen Job, wo ich mich vielleicht einfach nur hinter Mails oder hinter dem Computer stecken kann und einfach
alleine im Büro sitzt und einfach nur irgendwie...
Einfach nur funktioniere, weil ich konnte eigentlich nicht mehr als funktionieren. Ich habe in der Zeit auch nicht gut, ich habe das, wenn ich gelacht habe, habe ich gemerkt, das ist einfach ein, so, nicht ich. Das war einfach so, ich versuche jetzt einfach so zu tun, als ob ich glücklich wäre. Ich habe keine Ahnung, was ich mache. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Also ich weiß auch, dass die erste Phase ist einfach wirklich dazu da, Trauer zu empfinden. Und dann in der zweiten Phase, in der ich mich jetzt, glaube ich, befinde, ist diese Phase, wo man sich neu eruiert. Und da kann ich ganz ehrlich sagen, ich habe jetzt angefangen, wieder so viel Yoga zu machen. Mhm. Also das, was mir Spaß macht, das ist ja bei jedem was anderes. Bei mir ist es Yoga, wo ich aber auch mit den Leuten bin, aber gleichzeitig für mich. Mhm. Das tut mir irgendwie gut.
Das macht schon, finde ich, so einen wahnsinnigen Unterschied, wenn du auch in der Gruppe Yoga machst. Also ich habe jetzt auch wieder angefangen, das intensiver, also weil du hast einmal so einen interessanten Satz gesagt, dass wenn man immer keine Zeit für Yoga hat, dass man halt dann genau Yoga machen soll. Und das stimmt halt, finde ich, total, weil ich war so, okay, es geht sich nicht aus, ich habe keine Zeit, ich war so gestresst in letzter Zeit, dass ich so einen wahnsinnigen Tinnitus schon wieder habe und lauter solche Sachen. Und ich meine, okay, jetzt sitze ich mir einfach hin und ich mache auch daheim wahnsinnig gern Yoga, aber es ist sowas anderes, wenn du in einer Gruppe Yoga praktizierst, auch wenn du mit den anderen überhaupt keine Berührungspunkte hast. Es ist irgendwie so, als ob sich ein Raum einfach auffüllt mit Energie, die irgendwie so eben einfach also ein bisschen heilen, so jeder ist neutral und keiner ist irgendwie mit negativen Emotionen und man versucht alles loszulassen. Und ich finde, das ist echt, das ist eine richtig schöne Energie. Es war vielleicht ein guter Tipp an dieser Stelle für alle, die auch gerade vielleicht Herzschmerz erleben.
Ja, oder Sport das mal auszuprobieren. Yoga, Sport. Ich sag halt, es muss etwas sein, was dir selber taugt.
Ja.
Das, was mir halt bei Yoga taugt, ist, dass du dich zum einen körperlich betätigst, zum anderen wirklich in deiner Körpermitte kommst, durchs Atmen, dass du halt dich spürst auf einer anderen Ebene, wie du sagst, gehalten wirst vom Raum. Das finde ich auch immer sehr schön und sehr heilsam. Und für mich ist es ja, ich bin ja auch Yogalehrerin, für mich ist es einfach, ich weiß einfach, dass es für mich funktioniert. Mhm. Ich weiß einfach, dass wenn ich Yoga mache und auf dieser Matte stehe, dass ich funktioniere besser als, also, aber das ist, ich habe mich auch also wirklich davor ein bisschen so Angst gehabt, dass wir da zu beginnen, weil das ist auch ja, der Loslassprozess.
Ja.
Du lässt ja auch nicht gerne diese Trauer los, weil du dann das Letzte, was du an dem Menschen hast noch, dass du ihn vermisst.
Ich habe das also in einer Phase, wo ich zum Beispiel ziemlich mit so depressiver Verstimmung nach meiner Operation zu kämpfen gehabt habe, habe ich mich auch richtig vor Yoga geführt. Weil ich mir dachte, ich kann erst einmal Und ich habe erstens teilweise gar nicht mit meinem Körper so richtig diese Dinge machen. Also abschauen, der Hund war zum Beispiel ein Jahr überhaupt gar nicht möglich, was für mich keine arge Übung ist. Aber es war einfach nicht möglich, irgendwie aus der Körpermitte so viel Kraft zu generieren, weil eben da eine Operation passiert ist. Und ich habe das so spannend gefunden, dass ich mich echt so davor gefürchtet habe, auch diesen Schmerz und dieses Trauma so loszulassen. Das war total irre. Also und auch irgendwie, das habe ich auch in Bezug auf Trennungen immer so empfunden, also ich finde zum Beispiel Eckhart Tolle heute in dieser Hinsicht ziemlich geil, weil der schreibt, also beziehungsweise der spricht da in diversen Vorträgen immer über dieses Thema, dass man den Schmerzkörper loslassen muss. Und ich weiß, es klingt heute irrsinnig esoterisch und ich bin echt eine Person, die sie richtig schwer tut, vor anderen Menschen zu weinen. Also für mich wäre eine Therapie eine richtige, riesige Herausforderung, überhaupt Emotionen vor anderen Menschen zu zeigen.
Aber wie kriegen sie noch dahin?
zeig mal Titanic und dann geht's los. Das ist wirklich echt der Film.
Boah,
der Film ist so schlimm. Aber der, finde ich, redet da so interessant darüber, dass er auch so verloren war und traurig war und einfach diesen Schmerz loszulassen, eben das Buch angehört, in einer Phase, wo er auch richtig traurig war. Und es war für mich so, der Typ sagt einfach die ganze Zeit 3 Stunden lang nur den Satz, lass den Schmerzkörper los oder lass den Schmerz los. Und ich meine, auf einmal habe ich mir gedacht, ja, ich halte diesen Schmerz wirklich in mir und ich kann ihn nicht loslassen. Und vielleicht muss ich lernen, dass ich ihn loslassen möchte.
Ja.
Das ist so arg.
Du sagst was wirklich Schönes, nämlich wieder das mit dem im Körper. Das Ding ist, meine Therapeutin hat mir das beim ersten richtig argen Liebeskummer, den ich ja empfunden habe bei meiner vorletzten Trennung, hat sie mir gesagt, du musst ihn auf 3 Ebenen loslassen. Körperlich, emotional und seelisch. Und jede Stufe ist anders. Und das Körperliche ist etwas, was die erste Phase auch ist, weil das ist noch dieses, das war der Mensch, der dich zum letzten Mal geküsst hat. Der war der letzte Mann, der dich berührt hat. Oder halt in meinem Fall der letzte Mann. Das auch gehen zu lassen und da vielleicht jemand Neuen reinzuholen, ist unglaublich schwierig. Voll. Und für mich wirkt das gerade wie so ein Mount Everest, den ich besteigen kann. Vielleicht sagte ich wieder
Mounty
anrufen.
Mounty
hat mir übrigens geschrieben. Ich war so, oh Gott, Mounty.
Mounty taucht immer auf, wenn es Hort davor gibt.
Mounty, auf den ist Verlass. Guten alten Kanadier.
Ja.
Vielleicht sollte ich einfach nach Kanada auswandern.
Aber diese Fallback-Guys, die kämen ein bisschen später wahrscheinlich dann. Du brauchst irgendwie so einen Typ. Ich finde da wirklich so diese Typen, diese Mädels, die man als, ich weiß nicht, wie das bei Männern ist, aber die erste Person, die du nach einer Trennung wieder an dich heranlässt, finde ich, sollten Menschen sein, die keine Fuckboy-Energies ausstrahlen.
Gar nicht.
Sondern wirklich Leute, die einfach so voll zen mit sich sind.
Und lieb.
Lieb, wo man sich vielleicht denkt, ja, es wird vielleicht eher nix oder so, weil man nicht so scharf aufeinander ist oder so. Sondern vielleicht einfach nur, wer der da gut tut. Und dann, finde ich, muss man sich die Frage stellen, zu einem späteren Zeitpunkt vielleicht, wenn man diese Trennung verarbeitet hat, ob man sie nicht diese genauen...
Saus zur Weinflasche.
Ob man diese Menschen vielleicht da tatsächlich für Beziehung in Frage zieht. Weil, schon, Leonie schaut kritisch, aber wenn da ein Mensch einfach nur gutes Gefühl gibt und nett und lieb ist, dann ist es vielleicht, ja, verliebt, aber es kann er nur werden. Ich finde das nämlich so interessant und da habe ich auch ein Kapitel im Buch geschrieben. Na danke, ich habe noch. Dass ich es eben immer so ein bisschen toxisch finde, dass viele Frauen dann auch oft sagen, ja, der war zu nett.
Okay, das ist mega toxisch von den Menschen, weil ich finde, es gibt keinen zu nett, es gibt nur einen, es passt in meine Situation gerade nicht und ich komme damit gerade nicht klar, weil in Wahrheit ist, wenn jemand nett ist, liegt es an dir, dass du ein Problem hast.
Dass man ein Problem damit hat, ja. Aber in der ersten Zeit ist es echt wichtig, eben keine Fuckboys zu daten.
Keine Fuckboys.
Leonie, nimmt sie diesen Ratschlag, glaube ich, dieses Mal sehr zu Herzen.
Nein, ich lasse echt gar nicht mehr jemanden zu mir. Aber vielleicht auch, weil mein Vertrauen so... Also ich traue mir ja selber gar nicht mehr. Das ist ja das Nächste.
Okay.
Ich glaube, die ganze Zeit, auch was Freundschaften betrifft, bin ich total gerade so...
Überhaupt Menschen? So das Gefühl, dass der Corner gut tut, oder wie?
Ja, ich bin echt gerade so... Ich distanziere mich von voll vielen Menschen. Mhm. Aber ich merke das einfach, dass ich das nicht ertrage, Menschen. Weil ich mir denke so, mag die Person mich wirklich oder lügt die mich auch an?
Mm.
Hm. Ja, aber, oh Gott, ich werde wirklich weinerlich heute. Das war vielleicht doch nicht die beste Folge. Aber wir wollten eine Honest-Folge machen.
Ja, es gehört halt irgendwie dazu. Und ich finde, solange es dir da irgendwie halbwegs gut dabei geht, ja, über das Thema zu reden.
Wir haben ja
reden, Rotwein. Wir haben Rotwein. Taschentücher habe ich leider nicht da. Du kannst eine Küchenrolle haben.
Ich hab sie da neben mir liegen. Das liegt schon nicht mehr. Nein, aber es ist halt so, dass das Vertrauen halt so zerbrochen ist. Und das Ding ist, wie du sagst, ich glaube, wenn jemand jetzt in mein Leben treten würde, der sehr nett ist und sehr liebevoll, dann wäre das auf jeden Fall das Körperliche mal weg, aber das Nächste ist halt das Emotionale und das Seelische, weil ich schon das Gefühl hatte, dass es eine andere Verbindung war als davor, weil es für mich halt auch das erste Mal eine gesunde und für mich gute Beziehung war.
Das hat man schon gemerkt, dass der, ihr habt ja irgendwie gut zusammenpasst, das war irgendwie so vom Feeling her, ich meine, ich habe den jetzt nie so kennengelernt, aber eben aus den Geschichten, die du erzählt hast, wie du generell drauf warst, das war halt nie so, oh Gott, es gibt Drama, oh Gott, es gibt Streit, es gibt Stress, sondern es war einfach alles so, ja, wir gehen halt dort und da hin und er kommt und wir treffen uns und so. Aber vielleicht, was wir vielleicht noch so ein bisschen erläutern sollten, du hast ja quasi eine Fernbeziehung gehabt, oder?
Ja.
Und glaubst du, dass das irgendwie auch so vielleicht ein bisschen verschleiert hat, wie er ist, oder
hat das einen Einfluss gehabt? Das haben mich viele gefragt, ob ich nicht glaube, dass er ein anderes Gesicht hatte, und das glaube ich nicht. Ich glaube sogar, dass ich ihn sehr ehrlich kennengelernt habe. Ich glaube, dass dadurch, dass du in einer Fernbeziehung, also so wie wir gelebt haben, wo du halt wirklich dann am Stück gleich mehrere Tage miteinander lebst, hast du eigentlich schon sehr schnell einen Punkt erreicht, wo du dich weißt, wie der andere ist. Und was ich sagen muss, was, glaube ich, sehr kontraproduktiv war das Einzige, wo ich sagen muss im Nachhinein, dass ich das als Makel oder sozusagen für mich als Makel feststellen muss, dass er sehr lange immer geschwiegen hat, wenn es um seine eigenen Bedürfnisse und Gefühle ging. Er hat mir extremst viel Support gegeben, bis auf die Trennung. Wirklich, er war immer für mich da und war ein wirklich guter Freund. Aber er hat sehr lange seine Sachen nicht ausgesprochen. Und ich glaube, das war einfach ein Riesenfehler, weil hätte er diese Beziehung wertgeschätzt, hätte er auch seine Sachen mehr ausgesprochen. Weil ich hatte das Gefühl, jetzt zurückblickend, dass es halt, er hat sie nicht ausgesprochen, weil es für ihn nur ein Ausprobieren war und ein Schauen. Und es war ein Okay. Und er hat ja sich committed dazu. Ich meine, er ist super oft nach Wien gekommen. Und das ist jetzt nicht der unglaublich Mörder-Act von Berlin nach Wien, aber es war halt auch eine Zeit, wo Corona war und wo man nur Zug fahren konnte. Und es ist halt doch eine Zeit und eine Geldfrage gewesen auch. Und das hat er gemacht. Also da muss ich ihm sagen, da hat er auch definitiv nichts sich irgendwie zu Schulden kommen lassen, wenn man so sagen kann. Aber was mich halt schon im Nachhinein stört, ist, dass ich halt jetzt mir denke, er hätte viel öfter sagen können, wenn ihm was gestört hat oder dass man öfter über seine Sachen auch redet und nicht nur über meine Sachen. Ich nehme halt super viel Raum an. Das ist halt einfach meine Art. Aber du kennst mich.
Aber du sagst ja nie zu wem, hey, du darfst nicht über deine Sachen reden, ich rede jetzt über meine Sachen. Also,
hey, man muss halt sich den Raum nehmen.
Eben, und ich finde, dass das auch eine gewisse Eigenverantwortung bedeutet, wenn man erwachsen ist, dass man einfach eine Beziehung auch nach seinen Bedürfnissen mitgestaltet und halt nicht nur der stille Beobachter oder Teilnehmer ist.
Aber ich glaube, das war das Problem. Ich glaube, dass er die Beziehung nicht so ernst genommen hat vielleicht und deswegen nicht so mitgestaltet hat.
Das Schlimme ist, man fängt halt dann immer an, sich in den Kopf des anderen reinzudenken und so. Der hat das wahrscheinlich so und so gesehen. Ja,
das versuche ich nicht.
Und er hat es wahrscheinlich so und so gesehen. Ich glaube, dass das echt, also ich habe das auch gemacht, mein Gott, aber ich glaube, dass man da echt raus muss aus dem Kopf vom anderen.
Das ist auch etwas, was ich von meiner Heilmasseurin gehört habe. Sie hat gesagt, so, hör auf, ihn zu analysieren. Geh nur von deinen Gefühlen aus. Was fühlst du? Ist wirklich so. Und sie ist halt so Witchcraft-mäßig, was fühlst du? Ich war so, ich fühle alles.
Alles auf einmal.
Er hatte meinen Breakdown in der Session.
Ja, ich verstehe es. Boah, er sagt, dass ich, wie getrennt war für mich der Gedanke, dass mich irgendwer angreift. Wirklich irgendwer. Unerträglich. Ich habe einen Brief von meiner kleinen Schwester, die damals süße 8 Jahre alt war.
Oh Gott, wie süß.
Ja.
Jetzt und ist da sie
bin
schon
ich,
volljährig.
Ich bin damals nach Wien gezogen und ich habe ihr so arg die kalte Schulter gezeigt. Das ist was, das finde ich heute noch furchtbar. Aber das war für mich so, immer wenn sie dann hergekommen ist und so, ja, ich möchte umarmen oder ich möchte mit dir spielen oder dann mal irgendwas. Und ich war so, bitte geh einfach weg. Ich halt Nähe gerade einfach nicht aus. Und es war einfach so viel los in meinem Kopf und im Nachhinein war das so, fuck, weißt du, jetzt habe ich letztes Jahr, wie ich dann meine ganze Wohnung halt so aufgeräumt habe und halt alles wirklich, was der ist, einfach in der Kiste da und wie ich wirklich so diese ganzen Erinnerungsstücke und Briefe neu sortiert habe, habe ich diesen Brief gefunden und einfach so gerührt.
Das verstehe.
Weil das war so, puh. ein Mensch, mit dem du verwandt bist. Also ich komme nicht einmal zu dir durch.
Ja, aber das ist, ich glaube halt, das war halt für mich auch jetzt das, die ersten Wochen und Monate, also das erste Monat, das Härteste, dass man da halt auch, man kriegt das nicht hin. Man hat das nicht, das Gefühl, und zum Beispiel...
Man spürt es ja überhaupt nicht richtig, finde ich. Es ist so wie nicht. In Watte gepackt, ganz komisch.
Ganz ein weirdes Gefühl. Und danach willst du einfach nur Sport, also jetzt bin ich in der Phase, wo ich Yoga machen will, wo ich mich sportlich betätigen will, wo ich mich fühlen will. Und ich weiß auch, dass es dann wieder besser wird. Und ich habe meine Ups und Downs. Heute ist vielleicht nicht so der beste Tag, weil es mir halt auch schwerfällt. Weil zum Beispiel schon, was ich merke, ist, dass ich es wegschiebe oder weggeschoben habe die ganze Zeit und mir nicht anschauen wollte, weil es einfach zu schmerzhaft war.
Ich habe mich gewundert, dass du so, ich habe das immer gesagt, das habe ich eh öfter einmal gesagt, dass ich schon arg finde, dass du die so gut hältst eigentlich. Und du warst auch nie so, also ich hätte es nicht geschafft. Ich war damals aggressiv, ich war traurig, einfach zum Rennen angefangen.
Aber ich bin auch aggressiv gewesen. Ich war zum Beispiel meiner Mutter gegenüber, meinen Eltern nicht sehr nett. Und das tut mir auch leid dann, voll. Aber ich...
Nein, man kann einfach nicht.
Ja, aber zum Beispiel, ich bin halt gerade so, dass ich, also nachdem das passiert ist, war ich so, alle meine Energien gehen in die Arbeit, weil wir haben ja das Buch noch zu Ende bringen müssen. Und das ist halt für mich so, was sind die Prioritäten in meinem Leben? Und dann denke ich mir noch immer so, tja, Bitch, ich werde erfolgreicher als du. Das ist leider mein innerer Antrag.
Ja, aber es ist immer, aber man es vielleicht als selber nicht so löblich oder schick, einen schicken Charakterzug empfindet, man denkt halt dann irgendwie auch so ein bisschen konkurrenzmäßig. Und ich finde, das ist auch okay, weil das ist das erste Indiz dafür, dass du die Person nicht mehr mit dir als Einheit begreifst, sondern dass du die Person abgesondert von dir
nein, als Feind siehst, für den zerfleischen.
Oder als Feind siehst.
Ich aber bin halt immer nicht mehr so. Ich töte.
Aber dass du halt wirklich dann anfängst, wieder in Leonie und die andere Person zu denken und dann auch irgendwie so ein bisschen, ich glaube, diese Distanz reinzubringen ist wichtig.
Es ist super wichtig, aber das Ding ist, es ist halt dann so schwer, weil das Ding ist, auch jetzt so, ich hänge so hart an den Menschen.
Es ist
aber
so Hassliebe
halt,
im wahrsten Sinne, gell?
Es ist nicht so, dass ich mir denke, so Gott, ich will ihn jetzt zurück. Es ist eher so dieses, wir hatten es schön, für mich war es ja perfekt, für ihn nicht, aber für mich war es perfekt, ich möchte das Gefühl wieder, er hat es mir gegeben, also er ist ein Indikator dafür, dass es dieses Gefühl gab.
Voll.
Und ich muss es erst loslösen, dass ich dieses Gefühl auch wieder woanders vielleicht mal bekommen kann. Ich meine, das ist mir jetzt auch wurscht, aber es ist halt so schrecklich einfach, sich dann...
Man braucht die Hoffnung, es ist einfach so, du kannst nicht einfach, man kann nicht davon ausgehen, diese Person war jetzt alles für dich, du brauchst diese Hoffnung und du musst so denken in Richtung, ich weiß, dass ich das einmal gefühlt habe, ich weiß, dass ich es wieder fühlen kann, wenn ich bereit bin dazu.
Ja, aber es
ist
halt
schwer.
So an, weißt du, das Ding ist irgendwie halt die ganze Zeit so, erst der Typ hat schon jemanden neuen, es ist...
Ja,
ich krieg nicht einmal ein Date.
Ja.
Also ich krieg nicht mal ein Date hin.
Ja, aber das wird nur kommen. Das ist, ich glaube, man muss wirklich auch so ein bisschen nicht den Wettkampf eingehen.
Ich weiß eh, aber es fällt mir halt schwer. Und das war für mich so dieses Thema, wie lasse ich diese Sache los? Weil auch das Loslassen, dass es das einfach nie wieder wird. Egal was ist. Es wird nie wieder das sein. Auch wenn ich diesen Menschen wieder begegnen werde, es wird nie wieder das sein, was zwischen uns war. Nie wieder. Und das kann man in jeder Situation. Auch Freundschaften haben das. Da gibt es einen Streit und danach wird diese Freundschaft nie wieder
so verbrannte Erde ist und wenn wirklich Sachen gesagt und getan werden, die einfach nicht wieder gut zu machen sind, dann
ist es schwer.
Dann ist es wirklich schwer. Aber auf der anderen Seite,
ich meine, ich weiß, was der
Plan
ist.
Lame ist Ratschlag, aber du weißt, dass man daran wächst.
Ja, ich weiß eh, aber das Ding ist halt, für mich ist halt so, momentan, wie lasse ich los? Erste Phase Trauer, jede Emotion, egal, auch nach der ersten Phase, zulassen, weinen, Wut. Ich bin auch unglücklich manchmal. Manchmal bin ich wirklich glücklich, weil ich mir denke,
ich finde,
so,
dass diese Phasen gar nicht so wie mein Leben beschrieben wird, die sind ja nicht so, finde ich, so synchron, sondern es ist immer so, einmal ist Wut, dann ist man wieder gut drauf, dann ist man wieder traurig.
Im Übrigen braucht es ja Wut. Das hatte ich ja ganz lange nicht. Ich hatte ja keine Wut, bis ich gesehen habe, dass ich ja selbst
Weil er ein nice Guy war. Das ist das Problem an die nice Guys.
Ja, deswegen mag ich die
Fuckboys. Die sind oft gar nicht so nice.
Deswegen liebe ich die Fuckboys. Im Übrigen haben wir bald einen Fuckboy bei uns sitzen. Ihr könnt uns auf
couchgeflüster.vienna.
Also wir werden da eine Story machen dazu und zwar
deine Fragen sammeln.
Deine Fragen.
Aber was du einen Fuckboy schon immer fragen wolltest. Ja, warum,
ich
wieso?
Ich habe meinen Lieblingsfuckboy Wiens eingeladen.
Leonie hat sich auf Recherchesuche begeben.
Gar nicht, ich war in meinem Freundeskreis, ich muss das machen.
Aber ich finde es eigentlich so die geile Idee, bin schon so gespannt, was da rauskommt, wirklich. Ja. Heiliger.
Ja, es wird super. Aber schreibt uns eure Fragen, wir sind gespannt.
Wir sind richtig gespannt.
Aber ja, das ist es ja, das ist es ja. Fuckboy, meine toxische Beziehung, um das zu vergleichen. Und das finde ich das Interessante, weil das hat mir echt, das war zum Beispiel für mich ein eye-opening moment. Meine toxische Beziehung konnte ich, obwohl sie wirklich schrecklich war, und wirklich tief gesagt, da habe ich mehr gelitten. Also im Sinne von dieses ganz tiefe, ich komme gar nicht klar, mein Selbstwert so zerstört worden ist von diesen Menschen, dass ich nicht Existenz mehr, also ich war keine, also es war alles weg von mir, was ich, ja, ich bin. Aber ich habe meine Hassliste machen können, mhm, und die konnte ich nicht machen. Ich habe keinen Punkt bis heute, bis auf das, dass eine Nachvertrennung nicht ging, aber in der Beziehung war für mich nichts falsch.
Ja.
Und das ist zum Beispiel etwas, was für mich sehr eye-opening-mäßig war, dass das so schwierig ist, über etwas hinwegzukommen, was für einen gut erschien.
Ja.
Weil zum Beispiel auch, wenn du eine toxische Beziehung führst und in dem Moment immer wieder probierst, es durchzukauen, du weißt, der ist beschissen, du weißt, dass er kein guter Mann für dich
ist. Aber du hast dich schon aus dem Muster raus bewegt, dass du immer einen Typ suchst, der richtig beschissen ist, wirklich von charakterlichen Zügen her von Grund auf beschissen ist. Ja. Und du hast dann die Richtung Good Guy gewählt und okay, es ist in diesem Fall nicht gut ausgegangen, aber du hast zumindest schon mal geschaut und du hast da, finde ich, so diese ganzen Dinge an ihm so klar benannt, was dir wichtig ist. Ich habe gar nicht gewusst, dass mir eigentlich das und das voll wichtig ist, aber es ist mir voll wichtig. Hm. Und ich finde, dass das echt ein Progress ist.
Ja, für mich war es, also für mich ist, muss ich auch sagen, das klingt immer blöd, wenn man über solche Sachen sagt, aber ich bin ihm ja auch voll viel dankbar.
Ja.
Und ich glaube, das ist zum Beispiel etwas.
Dieses Gefühl, das
tut halt am meisten
weh. Ja, das tut voll weh und gleichzeitig schmälert das halt absolut die Wut und diesen ganzen. Ja, weil, aber und dann denken sie immer, ich verstehe ihn und so. Und es ist ja halt Wut so. Es braucht es ein bisschen, ja. Eben damit die Distanz wirklich, kommt.
Es ist nämlich auch zum Beispiel in Kinderphasen, zum Beispiel Dreijährige werden ja so wütend. Weil sie sich, das ist das erste Mal, wo sie sich lösen von den Eltern. Teenager werden wütend, wo sie sich wieder lösen von den Eltern. Ja,
die Abnabelungsprozesse.
Und Wut braucht es einfach für eine Trennung. Und ich hatte das nicht. Und das hilft halt gar nicht.
Damit meint man nicht Wut im Sinne von Vandalismus und tue irgendwem weh, sondern einfach nur
innere Wut. So, du bist ein geschissenes Hurenskind.
Es hat mir eigentlich das und das richtig genervt. Und das war scheiße. Und das kann ich irgendwie so, irgendwas aus Distanz reinbringen. Ein geschissenes Hurenskind. Hast du das zu ihm gesagt?
Nein, ich kann ihn nie beschimpfen. Das Ding ist, ich mag ihn auch jetzt noch. Also auch wenn ich jetzt über meiner Trennung bin und ihn natürlich verfluche für alles, was er mir antut oder angetan hat, es ist trotzdem so, dass ich die Beziehung nie scheiße finden werde. Die Beziehung war schön, das mit ihm war schön. Er ist ein unglaublich lieber Mensch. Und ich glaube, dass wir gut zusammengepasst hätten. Er hat es anders gesehen. Das ist auch okay. Es tut halt einfach weh, wenn du einen Menschen hast, den du dann auch nicht mal hassen kannst. Es nervt. Ganz ehrlich, ich bin froh, dass er jemand anderen hat, weil das war das erste Mal, dass ich das Gefühl hatte, so Gott, jetzt kann ich ihn wenigstens hassen, weil ich das richtig beschissen finde von ihm. Aber sonst, was hilft denn sonst? Also es hilft nur, durch jede Emotion durchgehen, sich versuchen, darauf zu konzentrieren, was man im Leben erreichen will. Vielleicht ist es ein böser Hintergedanke, aber ich habe mir halt dann auch gedacht, okay, was sind meine Goals in life? Und dann bin ich halt extra nicht fortgegangen, sondern habe noch härter gearbeitet.
Das bringt den Fokus halt wieder zu dir.
Ja, und habe mir gedacht, okay, ich erreiche meine Ziele.
Ja.
Weil ich weiß einfach, dass mir das halt dann auch einen Ego-Push wieder gibt. Weil das ist das Nächste. Du musst dir irgendwo deinen Ego-Push holen. Und du solltest ihn nicht, und das sage ich nicht aus dem Grund, weil ich das gerade nicht schaffe, aber du solltest ihn nicht über andere Menschen holen. Ja. Weil im Endeffekt.
Über die anderen Männer in dem Sinne oder Frauen, halt je nachdem.
Weil im Endeffekt, was ist das? Wenn du das von einem anderen Menschen holst, das zerbricht in der Sekunde. Wenn du aber dir selber was aufbaust wieder und dich selber wieder fühlen lernst, im Sinne von so, das habe ich geschaffen. Und auch wenn es nur der Töpferkurs ist. Du gehst dahin, deine ganzen Wochen lang, ich weiß nicht, wie lange ein Töpferkurs dauert, 4 Wochen wahrscheinlich, gehst da jede Woche hin und am Ende hast du dein Schälchen. Dann ist es dein Erfolgserlebnis und du hast es geschafft und du bist diese 4 Wochen Commitment durchgegangen, du hast es geschafft Und wenn du dir dann Ego-Push von anderen Menschen holst.
Es ist ein Selbstwert auf Kredit, glaube ich. Egal, ob es jetzt Alkohol ist oder andere Menschen. Es ist immer so, am nächsten Tag oder gewisse Zeit danach zahlt man diesen Kredit immer wieder zurück. Und dann geht es meistens nur beschissener wie vorher. Deswegen ist es ganz gut, wenn man vielleicht sagt, man konzentriert sich wirklich auf sich selber. Man macht Dinge, die absurd sind, aber die haben vielleicht gerade in der Sekunde richtig taugen.
Ganz ehrlich, ich war ja damals, bin ich allein durch Vietnam gerast.
Das ich verstehe nicht, warum ist das immer so nach einer Trennung? Warum sucht man da immer so, oder viele Menschen, wahrscheinlich nicht alle, aber viele Menschen dann immer so den Selbstzerstörungsknopf?
Das muss ich jetzt schon mal sagen, ich habe das Gefühl, dass ganz viele Menschen nur durch ganz starke Emotionen Sachen fühlen können. Mhm. Ich meine, das sagt die Borderlinerin. ich empfinde ja auch Extreme nur. Also ich empfinde alles als Extreme. Also zum Beispiel, wenn ich eine Trennung erlebe, ist es für mich, als ob ein Mensch stirbt. Aber ich glaube, dass es halt in unserer Zeit ist, weil wir halt so, ich habe das Gefühl, manchmal so monoton geschalten werden, dass wir uns nach Extremen suchen und dass wir, wenn wir das Gefühl haben, okay, wir leiden gerade so extrem wegen einem anderen Menschen, dann suchen wir uns einen nächsten Leidenspunkt, der uns genau das gleiche Leidensgefühl rausholt, damit alle anderen auch wirklich mitbekommen, dass wir 100% leiden. Und es wird irgendwie, es wird so ein Drama.
Ja, ein bisschen eine Sucht, finde ich, ist es auch fast.
Ich glaube fast nicht mal, dass es Sucht ist. Ich glaube, es ist halt, also die Menschen spüren sich sonst nicht, weil sie Angst haben vor dem Nichts und der Leere. Es ist die Angst.
Das ist ein total trauriger Satz, Leonie.
Ich weiß, ich bin eine traurige Person. Okay, ich trinke Rotwein und bin hier Bukowski-Mode.
Bitte nicht Bukowski. Okay, in dieser Folge kämen nicht so viel Tipps dagegen vor, aber gegen dieses, gegen Herzschmerz. Aber vielleicht braucht es ja gar nicht immer die Tipps, sondern vielleicht braucht es ja manchmal einfach nur dieses Verständnis für uns selber.
Ja, ich glaube, das Wichtigste ist, sich nicht zu verlieren in der Zeit, im Sinne von, du darfst ruhig weinen, du darfst ruhig wütend sein, du darfst ruhig auch mal Freude empfinden, du darfst auch ruhig lachen, du darfst ruhig alles. Das einfach, weil du nicht hören sollst, halt Menschen sein, die dir sagen, alles wird gut, weil es ist ein fucking Scherz. Es ist ein fucking Scherz, es wird irgendwann mal alles gut, das wissen wir doch alle. Aber am Ende diese Floskel, wenn mir noch einer mit diesen, ich weiß nicht, nennen sie mal die Wohnzimmer, Aufklebefloskeln kommt.
Live, love, love. Ja.
Mir hat letztens jemand gesagt, es war mein Lieblingsaussage. Und ich schwöre dir, ich habe gedacht, ich war schon wirklich so aggressiv. Naja, wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere. Und ich so, ja, oder ein Fenster und ich kann rausspringen. Und dann hat sie mich groß angeschaut, weil sie dann ein bisschen schockiert war, weil sie wusste ja, dass Borderline und Suizid und so. Und war so, was habe ich da getan? Und ich war dann gerade so, ja,
Aber du hast einen sehr schönen Spruch gepostet, dass man dann irgendwann draufkommt, dass die old keys for new doors, irgendwie sowas.
Alte Schlüssel öffnen nie neue Türen. Das Ding ist, das war eher auf die Muster. Also ich habe ja meine Muster auch verändert. Und zum Beispiel das Muster, was ich in Beziehungen gelernt habe, und das muss ich schon sagen, ich bin sehr glücklich, dass ich diese Beziehung erlebt habe, weil sie hat mich zu einem Menschen gemacht, der jetzt genau weiß, wie eine gesunde Beziehung funktionieren kann. Und vielleicht war es mal ein Testlauf. Yep. You never know.
Yep.
Und es ist auch okay so. Natürlich tut es trotzdem weh, aber ich werde zum Beispiel nie wieder die Muster machen, die ich früher gemacht habe. Und früher wäre es gewesen, okay, wir trinken zwar heute Alkohol, aber ich wäre früher fortgegangen, hätte mich zugeschüttet, hätte mit irgendeinem Typen rumgeschmust, hätte einfach versucht, diesen Schmerz zu füllen mit etwas, was, das kannst du nicht fühlen. Und in Wahrheit, es klingt urblöd und es tut sau weh, aber man muss manchmal Sachen aussitzen. Und jetzt sitze ich das eher aus.
Ich habe das einmal gehört, so, es ist nicht so, dass der Schmerz mit der Zeit weniger wird, sondern dass man irgendwie um den Schmerz herum wächst. Und ich finde, das ist eigentlich eine ganz schöne Metapher. Irgendwie ist ein bisschen wie ein Baum.
Ja.
Der halt diese Dinge nimmt. Ich
habe auch eine gute Metapher. Oh Gott, wir hauen jetzt die Metaphern raus.
Aber ich finde, findest du nicht auch wirklich, dass du so, also wenn du, also es ist ja nicht nur so, dass alle diese Floskeln und Sprüche irgendwie scheiß sind. Also,
es gibt gute und es gibt schlechte. Es gibt
Sprüche, an denen kann man sich wirklich gut orientieren. Es gibt
einen guten. Und den habe ich gelernt damals, wie mein Ex-Freund gestorben ist. Das hat mir damals eine Therapeutin gesagt und gesagt, Leonie, diese erste Trauerwelle ist wie ein Tsunami. Sie reißt dir alles weg, an was du je geglaubt hast. Und danach baust du es auf. Und danach kommt aber die nächste Welle. Und die nächste. Und die nächste. Und jedes Mal verändert sich jedes Sandkorn, wie es liegt. Aber das Ding ist, bei Wellen, die Abstände werden länger, die Wellen werden schwächer.
Mhm.
Und so fühlt sich das mit der Trauer an.
Mhm.
Und so fühlt sich das auch mit Liebeskummer an.
Ja, voll.
Am Anfang ist es ein Tsunami. Am Ende sind das die Wellen, die halt immer wieder kommen. Wenn wir jetzt zum Beispiel über das Thema reden, und ich glaube halt, das ist auch wichtig, dass man Freunde hat, mit denen man darüber redet. Und zwar nämlich wirklich redet und gesehen wird in seinem Sein. Und da kommt kein blöder Spruch daher, ja, sondern hey, du kannst dich jetzt echt mal Dings, aber auch Freunde, die dich rausholen, indem sie sagen, weißt du was, Leonie? Das war bei mir so, Leonie, wir gehen jetzt dahin. Leonie, wir machen jetzt das. Leonie, das. Zum Beispiel, ich habe diese Movember-Challenge bei The Wild Thing geschenkt bekommen von der Ownerin, also der Geschäftsführerin von der Julia. Die hat mir das geschenkt, weil sie halt gewusst hat, dass es mir nicht gut geht auch. Und hat gesagt, so, magst du den Movember machen? Und ich war so voll dankbar für diese Chance, etwas zu machen, was mir gut tut und was ich mag. Und das sind aber die Dinge, weißt du, das sind die Sachen, die wichtig sind. Dass du halt Leute hast, die da für dich da sind, die dir zuhören, dich sehen, zeitgleich aber dich rausholen, ja, immer wieder aus dem Loch. Und zwar nicht in der ersten Woche, sondern halt merken, okay, du brauchst jetzt noch die Zeit, und lässt du die Person halt auf der Couch liegen. Und dann nach einem Monat denkst du dir so, komm, wir gehen mal was trinken, ja, komm, wir machen mal ein nettes Essen, komm, wir gehen da und da hin oder lass uns mal was Neues ausprobieren. Ich finde halt, das Ding ist halt, die Leute haben halt auch immer nur so eine eingeschränkte Sicht von, wie man Liebeskummer bewältigt. Liebeskummer bewältigt man nicht, indem man 50.000 Partys feiert und sich niedersauft und mit Typen rumschmust oder mit Mädels rumschmust oder whatever, sondern in Wahrheit muss man das, was man mit dem Partner gehabt hat, mit anderen Menschen wieder machen. Das heißt, eine tägliche Kontaktbasis haben. Wissen, dass man sich auch verlassen kann. Dass man so Sachen macht, wie zum Beispiel einfach gemeinsam Film schauen. Mein bester Freund hat mich einfach nach der Trennung zum Filmschauen eingeladen. Und das war das Schönste, was mir passieren konnte, weil es mir etwas gegeben hat, was ich ja mit meinem Partner sonst gemacht habe.
Voll.
Und da geht es nicht nur um Feiern und Saufen und was ich, sondern die Dinge, die man mit dem Menschen getan hat, den man halt vermisst in dem Moment.
Ja, voll.
Ja, aber jetzt haben wir nicht wirklich gesagt, was kann man machen, um endgültig loszulassen.
Ich finde, du hast eh schon super viele Tipps genannt jetzt, oder?
Ich würde sagen, verbrennst die Sachen.
Ich bin auch Typ...
burn all the bridge.
Ich bin auch ganz stark dafür, dass man Dinge zumindest komplett aus dem Sichtfeld räumt.
Oh Gott, ich hab leider was Gefährliches gemacht.
Was hast du gemacht?
Ich habe einen kleinen Zauber gemacht.
Was ist der Zauber gewesen?
Es war kein guter.
Hast du einen Voodoo-Zauber gemacht?
Ja, ich habe alle Sachen, die ich noch besessen habe, in eine Box getan. Habe ein bisschen gezaubert.
Hex-Hex.
Ja, Hex-Hex. Und es in die Ostecke geschoben.
In die Ostecke?
Ja,
Ist das negativ?
Ja, zum Neubeginn.
Nicht
gut. Gebunden. Ich glaube, ich muss jetzt brennen. Alles muss wieder brennen. Muss es wieder in die Westecke verbracht und dann muss es brennen.
Aber ich weiß zwar nicht, was das heißt, aber ich sag mal, richtig krass. Boah.
Ja, aber ich war so, soll ich das wirklich tun?
Also ich habe sofort an dem Tag, wo mit mir Schluss gemacht wurde,
hast du gebrannt?
Alle Fotos, die ich gehabt habe, damals hat man nur Fotos ausgedruckt.
Ich hatte auch ausgedruckte Fotos.
Und ich habe sie sofort verbrannt in dem Ofen. Ich muss sagen,
noch in der Ostecke.
Ja, ich muss sagen, das ist was, das bereue ich im Nachhinein sogar, weil es einfach so eine junge Liebe war, die natürlich schön gewesen wäre, wenn ich diese Fotos nur hätte, muss ich ehrlich sagen. Also jetzt vor allem mit dem 30. Geburtstag hätte ich irgendwie so ein paar Fotos so von dem, was der, wir waren ja doch langsam irgendwie, wir waren 18, wir waren unterwegs, wir waren fort, ich habe da Fotos gemacht. Ja,
verbrennen hättest du es nicht müssen.
Eben, aber es war damals echt oft weg damit. Das war meine erste Intuition. Ich bin durchs Haus gerannt wie eine Wahnsinnige und habe diese Sachen in einen riesigen Mülleimer gehauen.
Ich kann mir richtig vorstellen, das ist so ein riesiger Mülleimer hinter
mir. Ich bin Skorpion, ich kann damit nicht anders umgehen. Für mich war das sofort ganz weg damit, wirklich. Es war eine reine Intuition, einfach alles abhängen, alles weg. Ich habe tagelang nicht geschlafen und ich bin halt zum Beispiel so, ich finde, du gehst super healthy mit dem ganzen Thema um. Ich habe mir am Anfang, ich habe Monate gebraucht, bis ich mal geredet habe. Ich hab mir das nicht erlaubt. Jung. Ich weiß, aber ich war so fix nicht. Das war ein bisschen so ein Leugnen. Weißt du? So, das ist eh noch nicht vorbei, so in die Richtung. Und dann wirst du irgendwie ein bisschen crazy und keine Ahnung. Also
ja, das hatte ich auch. Dieses Leugnen hatte ich extrem.
Aber ich war eben so, ja, und ich darf nicht einfach mal da liegen und traurig sein. Und vor allem für mich war danach der Umzug nach Wien. Und es war alles eine extrem nervenaufreibende Situation. Und ich glaube, in Wahrheit hätte es mir damals echt gut getan, wenn ich einfach mal gesagt hätte, okay, geh jetzt mal 2 Monate zu einer Therapeutin, die mir vielleicht irgendwie Hilfestellung bietet und sagt, schau mal, es ist nicht das Ende der Welt. Weil für mich war es das Ende der Welt.
Ja, aber das Problem ist, das ist das Ding, Und deswegen sage ich Leuten immer, geht's in Therapie, bevor was passiert. Mhm. Weil im Endeffekt die ganzen Skills, die ich jetzt habe, habe ich nur, weil ich Therapie voll mache.
Und ich habe mir immer gedacht, die hätte vielleicht wirklich, es war ja so dieses, du brauchst die Hälfte der Beziehungszeit, bis du die, über die Beziehung hinweg bist. Das war ja immer so dieser klassische Saga.
Das stimmt nicht.
Ich habe teilweise echt sogar doppelt so lange gebraucht, wie diese Beziehung gedauert hat. Und ich denke mir, ich hätte das abkürzen können. Wirklich.
Das stimmt nämlich nicht. In Wahrheit brauchst du viel kürzer. In Wahrheit brauchst du 90 Tage.
Echt?
Ja. Eine Beziehung, also das, was man so liest, so vom Hardcore-Liebeskummer, sind 90 Tage, wenn du es richtig angehst und die richtigen Skills vorher schon hast. Das Ding ist, die meisten Menschen, und das, so ging es mir ja früher auch, haben nicht die Skills. Und jetzt zum Beispiel, das ist der erste, das heißt, ich meine Therapeutin, ich muss sie ja leider jetzt verabschieden, wir trennen uns jetzt.
Wieso?
Weil ich für sie nicht mehr therapiebar bin.
Echt?
Ja, es ist traurig.
Okay.
Ich bin jetzt, gehe ich in Selbsterfahrung, weil ich ja meine Ausbildung in die Richtung auch mache. Also er sagt, aber es bringt nichts mehr, weil alles, was jetzt ist, nur noch mehr klar reden, aber es bringt nichts mehr, wurscht. Und sie hat mir gesagt, das Ding ist, was so wichtig ist bei Liebeskummer auch und um das abzuschließen, ist halt auch aus sich dessen halt erstens zu stellen, das, was du auch nicht, also noch nicht wolltest, was ich auch eine Zeit lang nicht wollte. Aber durch das, dass ich jetzt die Skills habe, die sie mir ja beigebracht hat, schon im ersten Liebeskummer, kann ich damit halt, weiß ich halt genau, dass ich mir Zeit gebe,
ja, voll,
das hinnehme. Und dadurch hat sich es halt voll verkürzt. Mhm. Es hat sich nicht wirklich so verkürzt, dass ich sage, jetzt geht es mir super gut. Aber das Ding ist, ich habe viel mehr Hoffnungspunkte und lebe anders.
Ja, ja. Sie, ja, das meine ich. Genau das meine
ich. Aber ich sage es ganz ehrlich, jeden Menschen, der die Chance hat, in Therapie zu gehen, bitte nehmt diese Chance wahr, geht in Therapie. Ich weiß, es klingt manchmal urblöd, weil man nur kleine Probleme unter Anführungszeichen
hat. Wie Liebeskummer unter Anführungszeichen, aber es ist halt echt
kein kleines Problem. Aber es ist kein kleines Problem. Und das Problem ist, wenn du es nicht gescheit aufarbeitest, hängt dir das dein Leben lang nach.
Voll.
Weil ich kenne Frauen in meinem Umfeld, die betrogen worden sind, die wirklich scheiß Sachen erlebt haben und seitdem ein Ego-Issue haben. Also wirklich so Issue des Jahrhunderts, was ihr
selbst
betrifft.
Ja, also Trauma. Es ist das volle Trauma.
Ja, und das habe ich zum Beispiel, muss ich ehrlich sagen, ich meine, ich wurde auch betrogen auf eine Art und Weise. Aber für mich, ich glaube, dass ich darüber in einem Jahr nicht so leiden werde, wie die Person, die halt nie sich damit auseinandergesetzt hat.
Ja.
Weil du musst diese Gefühle durchgehen. Und ich glaube, es ist so wichtig, dass mit jemandem komplett unabhängigen von deinem Freundeskreis durchgehen.
Ja, das ist wichtig. Das glaube ich auch.
Weil, ja, wir wissen alle,
die Leute können da nicht mehr helfen. Jeder reagiert auf seine Weise. In Wahrheit eher ganz an eben vielleicht Menschen, die mit Emotionen nicht so offen umgehen können oder die nicht so gut benennen können, wenn die dann immer das Gleiche sagen wie, ja, vergiss den Typen mal, vergiss den Trottel oder keine Ahnung. Es bringt da halt genau gar nichts.
Vor allem, weil das eine beschissenste Aktion ist.
Ja, einfach, aber es ist halt irgendwie so, ich glaube, dass die Leute halt einfach auch irgendwie so natürlich auch mitleiden mit dir und irgendwann reicht es einfach und dann denkt man sich, bitte, du musst jetzt über das hinwegkommen, weil es ist einfach schlimm für alle anderen zum Zuschauen, wie es der Person schlecht geht. Aber eben genau dann ist eigentlich eine Therapie super, weil die Person einfach so einen sachlichen Blick auf die Situation hat, nicht eingebunden ist, nicht involviert ist, die Parteien nicht kennt persönlich, vielleicht nicht genau weiß, was vorgefallen ist, sondern nur so circa aus Erzählungen.
Ja, nur deine Ich-Perspektive. Genau. Und das Ding ist halt, jeder hat seine eigene Wahrheit. Das Ding ist, ein Mensch, der dir sagt, nimm es nicht so ernst, komm, du wirst jemanden besser finden, der redet ja nur von seiner Wahrheit. Ja. Du in deiner Wahrheit glaubst halt, dass der Mensch der einzig wahre war. Und deswegen kollidiert das halt dann und dann wird es halt nicht schön.
Ja.
Und deswegen ist es wichtig, sich jemanden zu suchen, wo man sein Herz sich ausschütten kann. Und ich meine, ich weiß genau, wie viel Therapie kostet. Ich habe mehrere hundert Euro, lasse ich pro Monat dort liegen. Aber das ist mir mein Seelenheil wert. Und das Ding ist, jetzt kann ich damit viel besser umgehen oder kann viel besser funktionieren auch im Liebeskummer. Und das hat sie sehr schön gesagt, zum Beispiel meiner Therapeutin gesagt, dass das erste Mal eine gesunde Beziehung geführt. Weil vielleicht hast du auch das erste Mal einen gesunden Liebeskummer. Und das war so für mich so, das war die letzte Sitzung. Ich war so, okay, that's deep.
Ja, voll.
Weil das Ding ist, es ist ein anderer Liebeskummer, als ich ihn sonst kenne. Es ist kein selbstzerstörerischer. Und es ist auch kein, ich hasse diesen Menschen. Und es ist kein, natürlich möchte ich gewisse Dinge niederbrennen. Ganz ehrlich, gibt's mein Feuerzeug, die Fackel läuft.
Nee, in meiner Wohnung.
Aber es ist so, gefühlt so, ja, ich bin dankbar für das, was passiert ist, aber ich möchte es loslassen, aber auf eine gute Art und Weise. Ich möchte im Frieden davongehen. Und deswegen versuche ich, gewisse Steps zu befolgen, wie auf mich schauen. zu sagen, was sind meine Prioritäten? Wo kann ich mir wieder was Gutes tun? Was erlaube ich mir, obwohl es zum Beispiel vielleicht zu viel kostet, wie zum Beispiel Therapie kostet viel oder ein kleiner Spa-Urlaub mit der Freundin. Es kostet auch viel, aber was kann mir gerade Gutes tun und bringt mich über diese Zeit? Und natürlich ist der Gedanke da, dass es irgendwann mal besser wird. Der ist immer irgendwo da. Aber ich weiß auch, wenn das jetzt nicht in den nächsten halben Jahr passiert, ist es auch egal, weil am Ende des Tages weiß ich, ich habe mein Umfeld, ich habe meine Therapeutin, nicht mehr lange, aber ein bisschen
noch. Ich hab, nächste Liebeskombinat.
Na, ich schwöre, ich habe eine Liebeskombinat mit der Therapeutin mal. Und dann, ich konzentriere mich halt auf meine Ziele. Also ich glaube, das ist halt das Wichtigste. Man muss halt sich denken, okay, was sind die Ziele im Leben? Und ich glaube, zum Beispiel mein Ziel ist, eine Familie irgendwann mal zu haben. Und deswegen weiß ich, dass ich dafür auch wieder mich fit machen muss.
Und rauf aufs Pferd.
Ja, und wieder rein ins Feld.
Wenn du bereit bist, dann
rein ins Feld rein.
Rein ins Feld ist gut.
Ja, wir sehen wie so Football, wenn ich so passen.
Ja, du machst das ja eh voll gut. Also wie ich damals da gehängt bin, das möchte ich nicht.
Ah, du warst jung. Mit jung, da bin ich
auch aber ich war richtig schlecht im Liebeskummer.
Echt?
Ich war richtig schlecht.
Ja, du hast nur verdrängt. Therapie gemacht, ne?
Ja, damals, ich muss ja echt sagen, damals war das irgendwie noch nicht so ein Thema.
Hey, es ist Gott sei Dank
jetzt. Es ist über 10 Jahre her, es ist 12 Jahre her. Damals war das noch nicht so, du hast eine Therapie gemacht, wenn du mit aufgeschnittenen Pulsadern irgendwo herumgelegen bist. Dann hat wer gesagt, mach eine Therapie. Aber es war nicht so, hey, irgendwie geht's mir nicht gut. Irgendwie geht's mir nach einem halben Jahr auch noch nicht gut. Und irgendwie geht's mir nach 1,5 Jahren auch nicht gut. Das war damals nicht irgendwie.
Ja, aber das finde ich so krass, weil das Ding ist, ich habe das letztens mit jemandem besprochen. Jemand hat gesagt, ja, ich kann nicht in der Therapie gehen, weil es geht mir ja nicht so schlecht. Ich sage, ganz ehrlich, dein Hamster kann sterben und das kann dein Lebensuntergang voll sein.
Aber das ist ja jetzt mittlerweile diese, ja, es ist wirklich so, egal was wirklich jetzt, und auch wenn man sich eben denkt, die kleinsten Kleinigkeiten in meinem Alltag machen mich wahnsinnig, dann ist vielleicht eine Therapie wirklich eine gute Möglichkeit. Ich würde das heute absolut so unterschreiben, aber damals war das irgendwie auch als Teenager, jeder hat gesagt, du bist irgendwie nur so postpubertär und keine Ahnung, du hast die ja selber nicht ernst genommen. Du hast die selber nicht ernst genommen gefühlt, weil da andere Leute gesagt haben, du bist quasi nur Teenie, du bist so zu jung. Schlimm. Eben, ich finde es auch schlimm.
Weil das Ding ist, damit traumatisiert man junge Menschen.
Ja, damit entfernt man sie vor allem von ihren eigenen Emotionen und macht es ein bisschen so, okay, das, was du fühlst, ist nicht echt.
Ja.
Und das, ich finde, das ist... Also ich finde so ein bisschen prädestiniert für dissoziative Störung. Und obwohl, ich bin jetzt keine Psychologin, absolut nicht. Aber ich habe Bekannte in meinem Umfeld, die das haben oder gehabt haben. Und genau diese Dinge habe ich auch gefühlt. Und ich muss sagen, finde ich schon echt unheimlich, wenn sich auf einmal in deinem Leben gar nichts mehr echt anfühlt. Und du, das ist richtig, richtig, richtig beschissen. Also
ich kann das von meinem...
Würde ich halt absolut eher schneller machen.
Borderline-Status nur sagen. Also was ich weiß, ist zum Beispiel, wenn mir Sachen zu viel werden, dissoziiere ich mich auch und dann bin ich halt
es
weg.
Es ist so, dass du schaust deine Hand an und es ist so, what the fuck?
Ja, ich kann mich nicht einmal erinnern. Mhm. Also ich bin wirklich weg. Es ist wie, als ob eine andere Person existiert. Und das Ding ist, ich habe auch Blackouts deswegen. Und deswegen weiß ich, wenn mir zum Beispiel etwas zu viel... Das wurde mit der Liebeskummer, deswegen musste ich mich auch in die Arbeit stürzen, damit ich nicht zu viel auf einmal fühle, weil ich die ganze Zeit immer weg war. Und das ist auch, wo ich sage, so, die Leute machen das aber teilweise unabsichtlich in so jungen Jahren schon, dass sie empfinden viel und dann wird das runtergemacht und dann entfernen sie sich so stark.
Voll.
Sie sind nicht mehr mit den Emotionen connected. Ja, ja. Und das Wichtige ist aber, dass du mit den Emotionen connected bist, weil in Wahrheit...
Ja.
Und ich möchte meinen Ex-Freund da jetzt nicht reinreden, was er hat, aber er ist ja auch disconnected von seinen Gefühlen, wenn er seine Gefühle nicht benennen kann und mir sagen kann, hey Leonie, ich bräuchte jetzt den Raum oder ich hätte den Raum gebraucht in dem Moment, sondern sich einfach zurück, das runterschluckt und runterschluckt.
Gar nicht gesagt, ja.
Und das ist das Gleiche. Ja. Es gibt Menschen, die gehen halt in die Offensive, das sind halt Persönlichkeiten wie ich, die halt eher sehr, oh mein Gott, und andere sind halt so, die schlucken runter, aber es ist beides eine Wahrheit, nicht mehr eine Connection zu der wahren Emotion, weil die Wahrheit ist Trauer vielleicht und gar nicht Drama oder nichts. Es ist halt schon wichtig, dich da wieder zu fühlen. Und deswegen sage ich immer Yoga.
Ja.
It brings you down.
Es ist wahr.
Om Namaste, würde ich sagen.
Om Namaste.
Nicht, diesmal sage ich nicht Pussy Baba, diesmal sage ich Om Namaste und kauft unser Buch. In den Shownotes findet ihr den Link. Pussy Baba.